Willkommen zu Recenter News am 31. August 2022. Mein Name ist Alexander Benisch, wir sind auf Sendung für rund 90 Minuten. Die erste Meldung hier kam vorhin erst rein. Verfassungsschutz soll Auffälligkeiten gefunden haben bei leitenden Beamten des Wirtschaftsministeriums. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat einem Bericht von Die Zeit zufolge zwei leitende Beamte des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz daraufhin überprüft, ob jene womöglich für Russland spioniert haben. Also die fraglichen Personen, heißt es, sollen in einem besonders sensiblen Bereich tätig gewesen sein. Das Ministerium sei seit Beginn der Legislaturperiode im engen Austausch mit dem Verfassungsschutz, heißt es. Ich zitiere hier, allen sicherheitsrelevanten Hinweisen gehen wir immer in enger Abstimmung mit dem Bundesverfassungsschutz nach und setzen etwaige notwendige Schritte ebenfalls in Abstimmung mit dem Verfassungsschutz unverzüglich um. Das klingt doch sehr vertrauenserweckend. Die genauen Details werden natürlich nicht verraten, sondern es heißt nur, dass die beiden in Bezug auf die Gas- und Energiepolitik eine sehr pro-russische Position vertreten hätten und generell eine emotionale Nähe zu Russland aufwiesen. Das gilt im Prinzip für die halbe SPD. Das Ministerium selbst habe den Verfassungsschutz kontaktiert, der dann die Personen einer genaueren Hintergrundprüfung unterzog. Also das ist anscheinend ja so normale Vorgehensweise, dass das Ministerium sagt, hey, wir machen uns hier Sorgen, ihr seid dafür zuständig, ja, überprüft die dann doch mal so. Jetzt muss man sich fragen, sollte da der Verfassungsschutz nicht längst selber proaktiv tätig gewesen sein? Müsste man nicht sowieso konstant alle möglichen Funktionäre überprüfen? Das beißt sich selbstverständlich mit der Tatsache, dass ja die großen Parteien letztendlich die Behörden auch kontrollieren. Also auch letztendlich dann den Inlandsgeheimdienst, den Auslandsgeheimdienst. Das ist natürlich heikel, aber es gab noch keine magische Lösung, um dieses Dilemma aufzudröseln. Verfassungsschutz sollte natürlich neutral sein, sollte natürlich den Hinweisen nachgehen, weil das ist ja die Kernaufgabe. Weil ich meine, die Russen haben ein ziemlich ernstzunehmendes Geheimdienstbudget, ja, und unsere Dienste sind halt unglaublich klein. Biografische Auffälligkeiten seien gefunden worden bei den Männern, wie zum Beispiel ein Studienaufenthalt in Russland. Okay, aber keine klaren Beweise. Ja, und die Mittel des Verfassungsschutzes sind sehr begrenzt, genauso wie beim Bundesnachrichtendienst, der für das Ausland verantwortlich ist. Also niemand geht davon aus, dass man Top-Quellen in russischen Sicherheitsbehörden hat. Es ist theoretisch denkbar, dass der Verfassungsschutz die beiden selbst führt und gezielt an Russland herangespielt hat. Allerdings waren die deutschen Dienste immer wieder von Russland infiltriert worden. Also es wurde ja bekannt, dass halt beispielsweise der Bundesnachrichtendienst halt sehr viele Journalisten geführt hat, die auch im Ausland tätig waren oder die generell irgendwelche hohen Positionen hatten. Und dann gab es halt eben diejenigen, die dann halt dauernd irgendwie unter Vertrag waren und halt immer wieder dann beliefert wurden mit interessanten Sachen, ja, karriereförderlichen Sachen, die aber auch dann Sachen liefern mussten an den Bundesnachrichtendienst. Also gerade wenn halt, ja, halt Studienaufenthalt vielleicht mal gemacht in Russland und so und halt auch solche Fächer studiert, die Sprachen studiert und so. Das ist ja jetzt nicht von vornherein einfach mal nur ein Negativfaktor, dass jemand sich da verdächtig macht, für die Russen zu arbeiten, sondern auch der deutsche Geheimdienst braucht ja solche Leute, die diese Sprachen sprechen, die Russland kennen und so. Die da auch Kontakte haben in Russland, die da auch immer wieder mal hingeflogen sind oder halt ja Business machen mit den Russen. Dann gab es auch diese On-and-Off-Typen. Also jetzt nicht nur Journalisten, die halt immer wieder mal was zusammen machen mit dem BND. Und damit halt sich hier ein extra Verdienst da irgendwie hier in die eigene Tasche wirtschaften. Ja, typisch ist auch, dass deutsche Dienste bei befreundeten Diensten, sogenannten aus dem angloamerikanischen Bereich, um Hilfe bitten. Eigentlich waren US-Präsident Reagan, das US-Außenministerium und die CIA gegen die Russen-Pipelines nach Europa gewesen, hätten dann aber magischerweise ihre Meinung geändert. Ja, die New York Times hatte ja vor kurzem spekuliert so, dass ja vielleicht die Ölindustrie in Amerika, also die Kapitalisten, dass die da schuld gewesen sind, dass die dann den magischen Zauberstab geschwungen hätten und schon seien die Republicans da eingeknickt und so. Aber die tatsächlichen Gründe könnten eben diese Geheimverhandlungen zwischen Washington und Moskau gewesen sein, in denen letztendlich entschieden wurde, dass Deutschland wiedervereinigt wird und in der NATO bleiben darf. Die Bedingungen sind geheim und beinhalteten womöglich eine dramatische Abrüstung der Bundeswehr und des Zivilschutzes sowie eben die Energieabhängigkeit von Russland. So, und jetzt hatten wir dann in dem Zusammenhang noch einen Bericht gestern auf recenttime.com. Young Global Leaders ist das Rekrutierungsprogramm der CIA. Also da, also das ist inzwischen ja einigermaßen geläufig, Young Global Leaders Programm des Weltwirtschaftsforums, ja, das mit Klaus Schwab assoziiert wird. Fast exakte Nachbildung von Henry Kissingers internationalem Seminar, das ursprünglich von Harvard aus durchgeführt und von der CIA finanziert wurde. Also das heißt, die Spionage geht auch natürlich dann von den Angloamerikanern aus. Das heißt, die wollen halt eben alles Mögliche kontrollieren, ja. Auch Sozialdemokraten. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Das ist nicht nur so, dass jetzt irgendwie nur die CDUler hier bearbeitet wurden und aufgebaut wurden nach dem Krieg und so, sondern das ist das gesamte Spektrum. Wir haben ja auch gesehen, dass das britische Kolonialreich eben dann versucht hatte, sich selber einen modernen Anstrich zu verpassen, ja, sozialdemokratischen Anstrich über die, über halt bestimmte Universitäten, also die London School of Economics zum Beispiel, ja, und dann die Fabian Society und so. Das waren alles so ganz knallharte Imperialisten, die aber gesagt haben, wir machen das nicht mehr in Zukunft so, wie wir es bisher gemacht hatten, sondern wir verfeinern halt unsere Methoden. Also ganz, ganz wichtige Sachen, die Sie oft finden in meinen Büchern. Also vor allem das Kartell der Supermächte Band 7, brandneu, unter shop.recenter.com. Weltkrieg oder Weltregierung oder dann auch Band 6 über halt Klimaforschung und Sozialismus. Ja, und das geht dann eigentlich noch weiter zurück, also bevor es überhaupt mal eine CIA gab und den OSS, vor dem 20. Jahrhundert schon, da waren die Geheimdienste halt noch strikt adelig, also familiär aufgebaute Geheimdienste. Das heißt, die großen Adelslinien sind ja wirklich, wirklich riesig. Ja, die wachsen seit dem Jahr 800 teilweise. Und jede Generation werden die halt dann größer und größer und größer und größer. Also und da findet man eben auch in meinen Büchern halt dann Hinweise auf einige der Urgesteine der SPD. Er ist eine der anfänglich wichtigsten Leute bei der SPD. Ich glaube, es war Karl Liebknecht, wo ich letztens auch was dazu hatte. Also sind dann Figuren, die waren dann familiär auch verbunden halt mit der Royal Society und Hessen, ja, also vor allem in Haus Hessen, da war dann irgendwie der Vater oder was, oder die Verwandten waren dann ganz wichtige Funktionäre da bei den Hessen. Und es war ja ursprünglich verboten, also du konntest jetzt nicht einfach hier so eine sozialdemokratische Partei aufmachen hier, also vor allem nicht in Preußen und so, ja, das war ja erstmal ziemlich verboten, dann hat man so ein bisschen erlaubt. Und hat das dann gründlich infiltriert, das haben die Linken bis heute nicht richtig aufgearbeitet. Und dann kam dann irgendwann so die Erlaubnis, ja, jetzt haben wir das voll infiltriert, jetzt können wir das hier einfach mal so machen lassen. Also da ist noch sehr viel aufzudecken, sehr viel aufzuarbeiten, ja. Also die meisten Leute denken ja immer, alles Wesentliche ist bekannt, aber eigentlich fast alles Wesentliche ist geheim. Ich meine, jetzt mit diesem Dokumentenskandal um Donald Trump, ja, dann dämmert es dann manchen dann doch noch, dass halt einfach unglaublich vieles unter Geheimhaltung steht. Und das einfach, es gibt halt diese Overclassification. Jeder Käse wird unter Geheimhaltung gestellt. Und weil man halt aus verschiedensten Informationen letztendlich logisch schließen kann auf Dinge, die eigentlich geheim sind. Und egal um was es geht, niemand will sich da an die Karten schauen lassen. Also auch die Infiltration der Sozialdemokratie, das ist halt ein ganz gut gehütetes Geheimnis, kann man sich auch vieles erschließen. Und jetzt haben wir dann eben hier dieses Young Global Leaders Programm, Weltwirtschaftsforum, ja, Klaus Schwab und so, Nachbildung von Henry Kissingers internationalem Seminar. Schwab bekam unter anderem einen der höchsten britischen Orden verliehen. Das britische Kolonialreich leitete über seine Geheimdienste die Wissenschaftsorganisation Royal Society und das damit verbundene britische Freimaurertum die Transformation. Also leitete die Transformation ein, die den meisten als Aufklärung bekannt ist. Da ging es nicht wirklich darum, oh, wir lieben dann doch die Menschen und die einfachen Menschen, wir geben denen jetzt irgendwie Friede, Freude und Eierkuchen, sondern es ging einfach darum, ja, die Imperien wollten sich erneuern. Man brauchte Industrie, man brauchte Erfindergeist, man brauchte halt die Menschen nicht mehr auf dem Acker, sondern halt in den Schulen, in den Fabriken, in den Unis. Man hat das dann ganz, ganz behutsam gemanagt, ja, diese Aufklärung. Und das, da hat man auch ganz, ganz früh schon gesehen, eben sozialistische Ideen. Also beispielsweise in Amerika mit, glaube ich, Clinton Roosevelt, also einer von der wichtigen Roosevelt-Familie, der hat dann schon in den 1830er Jahren, hat der dann schon gesagt, der hat ein Konzept da zusammengewürfelt über einen American Socialism, ja, einen richtig amerikanischen Sozialismus. Also da war Karl Marx, also da hatte Karl Marx noch lange nicht seine Werke da veröffentlicht. Und man hatte dann sogar damals schon argumentiert in Amerika, dass man dieses Konzept eines Sozialismus brauchen würde, um halt die Massen zu verwalten. Und man hat ja ein Problem gehabt mit dem Süden, weil die halt noch so ein, also in Südstaaten der USA, weil diese Eliten dort halt ein altmodisches Imperium wollten. Die Sklaven auf den Feldern und so. Die Welt hatte sich aber weiter bewegt und man wollte halt eben den Süden halt klarkriegen und auch dann hinterher die Arbeiter und Bauern irgendwie managen. Also war das Argument, wir brauchen einen amerikanischen Sozialismus und der könnte sogar einen kommenden Bürgerkrieg oder drohenden Bürgerkrieg verhindern. Es kam dann natürlich dann zum Bürgerkrieg. Also Sozialismus war jetzt, oder Sozialdemokratie, das war jetzt nichts, was irgendwie neu war. Das war jetzt keine neue Idee, das war jetzt auch nicht irgendwie eine fremde Sache oder irgendwas, was irgendwie so eine eigene Sache, sondern ganz normaler Imperialismus. Ja, Sozialismus ist nichts anderes als Überbesteuerung und Überregulierung. Dieses Harvard-Kissinger-Programm war eines von mehreren Programmen, die von hochrangigen Mitgliedern von Organisationen wie dem Council on Foreign Relations ins Leben gerufen wurden. Der CFR ist der amerikanische Ableger des britischen Royal Institute of International Affairs, auch bekannt als Chatham House in London. Die Vereinigten Staaten schufen proaktiv halt viele Rekrutierungsprogramme mit der Absicht, potenzielle junge ausländische Führungskräfte heranzubilden und sie in Machtpositionen zu bringen. Und das wahre Verhältnis zwischen dem britischen Kolonialreich und den USA, das Verhältnis ist eigentlich geheim. Ich habe das ja auch lang und breit hier rekonstruieren können. Und viele, die auch höhere Positionen hatten, die wussten halt auch nicht unbedingt von dieser geheimen Beziehung. Das heißt, die einen dachten halt, ja, wir sind die Yankees und die da drüben sind halt diese komischen Limeys, also diese Briten, die dann also komischen Akzent haben und sich komisch kleiden und tun dann irgendwie Zitrone in ihren Tee rein und so einen Glump. Aber diese amerikanische Seite, ja, Council on Foreign Relations, da sind ja viele, viele wichtige Konzerne mit verbunden und diese Konzerne fußten letztendlich dann auf der Royal Society, also dieser Wissenschaftsorganisation, die dann halt die wichtigsten Patente hatte und die beste Forschung hatte. Und so konnte man halt gezielt hintenrum halt dann diese Wirtschaftsindustriezweige besetzen und kontrollieren. Man hat so ein bisschen gewisses Maß an Freiheit eben erlaubt, auch unternehmerische Freiheit, weil man da einfach neue Talente suchen konnte. Und wenn halt irgendjemand eine interessante Firma gegründet hat, also jemand, der jetzt nicht wirklich zum Establishment zählt, dann konnte man halt eben dann diese Produkte dann irgendwie einkaufen und weiterverarbeiten oder man konnte halt die Firma kaufen, ja, oder halt zum Verkauf irgendwie zwingen. Also gerade wenn wir jetzt halt reden von Harvard und dann auch Kissinger und die Rockefellers und so. Ich meine, was brauchtest du, um eine Ölfirma hochzuziehen? Du brauchtest halt einerseits natürlich dann das Netzwerk, brauchtest die Wissenschaft, die Patente, Startkapital, Geheimdienst, Netzwerke und dann konntest du halt so eine Megafirma aufmachen. Ja, ob der Typ, der auf dem Papier der Besitzer ist, jetzt Rockefeller heißt oder anders heißt, das ist vollkommen egal. Ja, wer da jetzt sein Gesicht in die Kamera hält. Das ist egal, es ist immer die Oberschicht, es ist immer das Netzwerk. Also verabschieden Sie sich von diesen komischen Patriotenmythen oder Mythen aus der Verschwörungsmedienszene so, oder als seien die USA irgendwie anfänglich halt diese goldene Ära gewesen und diese neue tolle Sache gewesen und dann seien halt die USA dann infiltriert worden und vergiftet worden von halt komischen Oligarchen und natürlich dann diese Vorstellung einer jüdischen Weltverschwörung, ja, dass halt dann irgendwie so die jüdische Kleinstfamilien da das britische Kolonialreich gestohlen hätten und die USA gestohlen hätten. Ja, also verabschieden Sie sich von diesen Mythen und Märchen. Das ist ein ganz kontinuierlicher, durchgehender Anglo-Imperialismus. Das heißt, jetzt zwischen 1960 und 1966 erhielt Kissinger's International Seminar finanzielle Unterstützung von drei CIA-Kanälen. Die Asian Foundation, Fourfield Foundation und American Friends of the Middle East. Dieses American Friends of the Middle East wurde von Kermit Kim Roosevelt Jr., dem Enkel des ehemaligen amerikanischen Präsidenten Theodore Roosevelt, geleitet. Kermit Jr. arbeitete weiterhin als Nahost-Experte für den Geheimdienst OSS, Vorläufer des CIA. Roosevelt wurde 1950 von dessen Chef Frank Wisner das Office of Policy Coordination der CIA berufen. Das International Seminar Forum, also diese Talentschmiede der Harvard Summer School, wo man halt internationale neue Politiker aufbaute, war ursprünglich die Idee von William Yandel Elliott, wichtigen Mentor von Kissinger, der sich aus der Öffentlichkeit heraushielt. Also der Mentor hielt sich aus der Öffentlichkeit raus, nicht Kissinger. Also es gibt so viele wichtige Leute, die ihm nie groß bekannt wurden. Kissinger hatte die Vorschläge mit Cleveland Cram, einem berüchtigten und mächtigen frühen Mitglied der CIA, besprochen. Cram wurde nach London geschickt, um stellvertretender Stationsleiter und offizieller Verbindungsmann zwischen CIA, MI5 und MI6 zu werden. Herman Kahn und seine Kollegen vom Hudson Institute hatten 1967 in einem Dokument mit dem Titel Ancillary Pilot Study for the Educational Policy Research Center Program dargelegt, wie man die Ausbildung einer umfassenden zukünftigen Führungsgruppe in der internationalen Politik steuern wollte. Die erste Iteration des Young Global Leader Programms des World Economic Forum mit dem Titel Global Leaders for Tomorrow wurde 1992 gestartet. Einige der Personen, die an dieser ersten Veranstaltung teilnahmen, wurden bald in Spitzenpositionen der Macht in ihren jeweiligen Ländern versetzt. Zum Beispiel war Tony Blair Teilnehmer an der ersten Veranstaltung und nur 4 Jahre später begann er seine große Karriere in Großbritannien. Auch Gordon Brown nahm 1993 teil. Dann haben wir noch Angela Merkel, Viktor Orban, Nicolas Sarkozy, Guy Verhofstadt, Belgien, Lee Hsien Loong, Singapur, dann Cyril Ramaphosa, Südafrika und José María Aznar in Spanien. 2004 wurde das Programm Global Leaders for Tomorrow in Forum of Young Global Leaders umbenannt und neu gestartet, nachdem Schwab von einem alten Freund eine neue Finanzierung gefunden hatte. Es war die in Tel Aviv ansässige Dan David Foundation. Und das war halt einfach nur eine Kopie von Kissingers CIA-finanziertem internationalen Seminar. Also und wir sehen jetzt halt dann, also gerade jetzt hier in Deutschland, wie dieses Spielchen da gespielt wird. Das heißt, man hat jetzt halt immer wieder natürlich so Skandale um die SPD und die Russen-Pipelines und diese Klimastiftung mit Schwesig und so. Und jetzt sollte dann der Verfassungsschutz da extra eine Hintergrundprüfung machen von 2 Leuten aus dem Wirtschaftsministerium und so. Und man liefert irgendwie kaum Gerät an die Ukraine und so. Und dann, ja, als Reaktion darauf, ja, die Empörung, kommt dann so die Springerpresse beispielsweise, ja, Welt, Bild und so. Und zig andere konservative Influencer und jammern dann rum und machen Aktivismus und sagen halt, boah, wie schlimm ist das denn? Ja, also das ist ja alles so suspekt und so komisch. Und jetzt müssen alle Leute da draußen fleißig CDU, CSU wählen und dann wird alles gut. Ja, das heißt, du sollst halt letztendlich andere Leute wählen, die halt, also Leute wählen, die halt Atlantiker sind, ja, die halt einfach dann, die halt auch in diesen ganzen Organisationen drin sind. Ich meine, wir hatten Armin Laschet irgendwie bei der CDU, der war ja auch irgendwie sehr verständnisvoll gegenüber Russland und hatte dann so eine Vorstellung von halt auch einem Eurasien, wenn dann die EU dann und Russland sich annähern und auch die Kirchen sich annähern, die katholische Kirche und die russische orthodoxe Kirche. Ja, CDUler haben auch diese Pipelines mitgemacht und so. Also es ist halt einfach, du kriegst halt immer mehr so ein paar Informationen, die brisant sind, aber man schlägt dir halt eben dann vor, ja, dann wähl halt die andere Partei, die auch einfach nur zu dem System gehört, ja, oder was hast du noch zur Auswahl? Ja, wähl irgend so ein komisches Sammelbecken wie die AfD, was halt einfach nur umsonst ist, ja. Oder mach jetzt irgendwie Verschwörungsaktivismus im Wutwinter und mach diese aktivistischen Regentänze. Und dann hatten wir natürlich die Meldung, Gorbatschow ist gestorben. Ja, und im Endeffekt war Gorbatschow die Marionette von Andropow. Ja, Andropow war der Real Deal. Andropow hatte das Format, er hatte Aufstände niedergeschlagen in der Sowjetunion. Andropow war ein ganz hoher Geheimdienstler und Andropow hat da mitentschieden über den Afghanistan-Feldzug der Sowjets und so. Ja. Andropow war for real. Und ja, und Andropow hatte dann irgendwann Gorbatschow hier aufgebaut, so als Strohmann. Ja. Und dann gibt es noch einen ganz, ganz großen Fan von Andropow, nämlich Wladimir Putin, der bekanntermaßen noch lebt. Und jetzt haben wir dann eben gesehen, die Presse, ja, interpretiert halt Gorbatschow jetzt so, wie es halt der jeweiligen Presse irgendwie ins Konzept passt. Ja, das heißt, die einen meinen halt irgendwie so, wäre es nicht schön, wenn es wieder einen Gorbatschow gäbe in Russland. Also wenn jetzt halt der Putin dann irgendwie weg ist, weil Putin gestürzt wird vielleicht oder halt zu krank ist oder stirbt oder was an Krebs und Parkinsons. Ja, und dann wünscht man sich einen neuen Gorbatschow und halt irgendwie einen Neuanfang und dann wird alles wieder gut, heißt es. Also Putin hat immer versucht, Andropow zu sein. Und Putin natürlich jetzt, verständlichermaßen, ja, hat Putin jetzt eine Menge super schlechter Presse hier bekommen im Westen. Aber wie kannst du stattdessen halt eben dann Gorbatschow feiern oder Gorbatschow hier als Alternative betrachten, ja, oder jemanden neuen wie Gorbatschow fordern, wenn Gorbatschow unter Kontrolle war von Andropow? Andropow war Vorsitzender des KGB, Diplomatenposten, Aufstände niedergeprügelt in der Tschechoslowakei, in Ungarn, war dann Generalsekretär der Sowjetunion, ja. Das war Andropow. Gorbatschow hingegen war ein unbedeutender lokaler Komsomol-Funktionär, der dann die Mächtigen bei ihren Spa-Trips unterhalten sollte. Also jeder bringt da irgendwie seine Fantasie mit rein. Ja. Das heißt, die glühenden Vertreter des angloamerikanischen aufgeklärten Imperiums klammern sich dann an die Fantasie, dass gewöhnliche Diplomatie und Handelsbeziehungen und Aktivismus damals in den sowjetischen Völkern, vor allem in Polens Bewegung Solidarität und in der DDR zu dem Ende der Sowjetunion führten. Die Hardcore-Supporter des Putin-Regimes halten Gorbatschow hingegen für einen Verräter, der dem Westen viel zu weit entgegengekommen war. Die Sowjetökonomie sei eigentlich gesund gewesen, der ganze Kommunismus sei Russland ohnehin aufgezwungen worden durch Agenten der USA oder die Windmühlen von Zion oder whatever. Gorbatschow war aber kein Sowjetkönig, der dann von seinem Thron aus das Empire umbauen konnte. Die tatsächliche Kommandostruktur der Sowjetunion war geheim und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der höchst erfahrene Andropow frühzeitig den unbeeindruckenden Gorbatschow rekrutiert und dessen Blitzkarriere verwaltet hat. Da man eben für später eine Marionette brauchte, die international einen harmlosen Eindruck macht und den Wandel glaubhaft vermitteln kann. Gorbatschow wurde 1931 geboren, in einer Familie von armen Bauern mitten in der kommunistischen Zwangskollektivierung, die unzählige, unnötige Hungertote bedingte. Ja, damals galt der Ideologie über alles. Man brachte da also viele Sowjetvölker ja eigentlich ins Mittelalter zurück. Man hatte ja das Mittelalter nie wirklich verlassen, aber es wurde halt einfach dann das schlimmste Mittelalter hier an Zuständen herbeigeführt. Ja, obwohl die Kommunisten ja eigentlich versprochen hatten, die Leute zu befreien. Gorbatschow schrieb in seinem Buch Memoiren, Gorbatschow schrieb, dass seine beiden Großväter wegen Verbrechen gegen den zaristischen Staat verhaftet worden seien. Das so stimmt, ist fraglich. Er trat dem Komsomol bei, der Jugendorganisation der Kommunistischen Partei, und wurde erster Sekretär des Komsomol für die Region Stavropol. Er blieb für die nächsten 22 Jahre im langweiligen Stavropol am Schreibtisch und brachte es zum Parteichef für die gesamte Region Stavropol. Dort befanden sich diese Heilbäder, die von der Parteielite besucht wurden, und es war Gorbatschows Aufgabe, diese Aufenthalte zu managen. Wining and Dining. Es war Juri Andropow, der erfahrene und einflussreiche Geheimdienst und Diplomat, der Gorbatschow rekrutierte und ins Politbüro brachte. Gorbatschows Aufstieg ins Politbüro war schneller als der von irgendjemandem seit Stalin. Vor seinem 50. Geburtstag war er Sekretär des Zentralkomitees, eine Position, die ihn in den innersten Kreis der Macht brachte. 1980 wurde er reguläres Mitglied des Politbüros. Also die Kollegen waren alle viel älter als er. Bereits Anfang der 1980er Jahre gab es Geheimverhandlungen zwischen Washington und Moskau über die Zukunft der Sowjetunion. Dabei wurde auch entschieden, dass Deutschland wiedervereinigt wird, in der NATO bleiben darf und dafür abrüstet und russisches Gas bezieht. Es war definitiv nicht das Volk, das sich in der DDR spontan erhoben hat und das Regime zu Fall brachte. Gorbatschow war auch nicht der Vater der deutschen Wiedervereinigung. Wladimir Putin, der aus der dritten oder vierten Reihe der zahlreichen KGB-Agenten stammte, wurde rekrutiert von ranghohen Geheimdienstlern für eine besondere Truppe, die gemäß der Geheimverhandlungen das Sowjetvermögen in die City of London und in diverse Steueroasen transferieren sollte, damit eben der Wohlstand nicht den Bürgern der ehemaligen Sowjetunion in die Hände fällt. Die Zeitung Scotsman berichtete 2004 folgendes: Was beunruhigend ist, ist die Tatsache, dass der derzeitige russische Präsident Wladimir Putin, der Hauptwächter der Flamme und Architekt von Andropows Rehabilitation ist. Der ehemalige sowjetische Geheimdienstler und Überläufer Ion Pacepa, ich habe sein Buch auch gelesen, beschrieb 2004 für National Review folgendes: Wladimir Putin wirkt immer mehr wie eine schwerfällige Imitation von Juri Andropow. Kein Wunder, dass Putin befahl, Andropows Statue, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 entfernt worden war, wieder in der Lublyanka zu installieren. Die Führer der ehemaligen Geheimdienste des Warschauer Pakts, von denen ich einer war, sagt hier Pacepa, sahen zu Andropow als dem Mann auf, der die kommunistische Partei durch den KGB ersetzte, als er die Sowjetunion regierte. Und der Pate von Russlands neuer Ära der Täuschungsoperationen war, mit dem Ziel, das stark beschädigte Image der sowjetischen Machthaber im Westen aufzubessern. Innerhalb von 7 Monaten hatte Mr. Gorbatschow den größten Teil der alten Garde des Politbüros ersetzt. Im folgenden Jahr ersetzte er 41% der stimmberechtigten Mitglieder des 27. Parteikongresses und drängte hochrangige Militärs und Tausende von Bürokraten in den Ruhestand. Gorbatschow beendete das militärische Debakel in Afghanistan und George Bush Senior traf sich im Dezember 1989 mit Gorbatschow zu einem Gipfeltreffen, das auf sowjetischen und amerikanischen Marineschiffen vor Malta abgehalten wurde. Dann hatte Gorbatschow seine Aufgabe erfüllt und wurde nicht mehr gebraucht. Er trat als Generalsekretär der Kommunistischen Partei zurück und löste ihr Zentralkomitee auf. Jelzins Adjutanten fingen alsbald an, Gorbatschows Ruhestandsabkommen zu verwässern und man kürzte ihm die Luxusprivilegien, also na, keine Luxuslimousine mehr und das und jenes. Ja, also jeder, der mit der russischen Geschichte vertraut ist, weiß, dass Russland immer bei Misserfolgen kontrahiert und dann wieder aggressiv expandiert. Nach Russlands Krim-Annexion vor 8 Jahren sprach Gorbatschow von einer Rückkehr der Halbinsel nach Russland. Diese sei ein Glück. Das von Moskau erzwungene Referendum über den Beitritt zu Russland hielt er für legitim. Also er ist dann doch ein Teamplayer gewesen hier bei den Russen. Zur neuen russischen Invasion der Ukraine im Februar äußerte sich der ehemalige Sowjetstaatschef nicht öffentlich. Und wo wir schon gerade bei toten Politikern sind, das grünen Urgestein Ströbele ist verstorben. Ja, also Rechtsanwalt, ehemalige grünen Ikone Hans-Christian Ströbele ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Machte bis vor wenigen Jahren noch Aktivismus. Er löste Schlagzeilen aus mit seinem Moskau-Besuch. Ja, Moskau-Besuch bei dem NSA-Whistleblower Edward Snowden, der wenige Monate zuvor zu den Russen übergelaufen war. 3 Stunden dauerte das Treffen unter größter Geheimhaltung. Der Spion erklärte sich, Snowden erklärte sich grundsätzlich bereit, deutschen Behörden und Staatsanwaltschaften zu helfen, übergab einen Brief an den grünen Bundestagsabgeordneten. Also manche haben sich ja halt irgendwie erhofft, dass man das hier durchsetzen kann, dass Snowden hierher kommt nach Deutschland. Der macht hier einen Haufen Wind und Bruhaha und dann kann man halt so irgendwie, ja, hier diese ganze Überwachung hier kritisieren, die ja zusammenhängt mit der NSA oder diesem UK, USA, ja, diese Anglo-Dienste halt. Ströbele hat ja eine richtige Historie. Also das heißt, hier bei einem BND-Untersuchungsausschuss heißt es hier, hatte Ströbele eine Getränkedose auf dem Tisch mit dem Gesicht von Che Guevara. Auf Plakaten und Werbeflyern zur Bundestagswahl 2009 trägt er einen Guevara-Schal. Ja, ich meine, Guevara wurde Folter und Ermordung hunderter kubanischer Häftlinge, Mord an Kleinbauern und später die Exekution von Gegnern und so, Einrichtung des ersten Arbeitslagers auf Kuba vorgeworfen. Also das heißt, auch ein Che Guevara kochte da auch nur mit Wasser, ja, simple Techniken der Aufstandskriegsführung und dann Aufstandsbekämpfung. Ja, und dann während dem Bürgerkrieg in El Salvador sammelte die linke Zeitung Taz im Zeitraum von 1980 bis 1992 mit der Kampagne Waffen für El Salvador 4,7 Millionen Mark Kassenwart und Justiziar war Ströbele. kommunistischen Kämpfer waren aber verstritten. Also wurde eine Rebellenkommandantin hier ermordet intern. Die Linken in Deutschland waren entsetzt. Hinterher heißt es dann von Ströbele, es seien keine Waffen mit den Millionen finanziert worden. Wo das ganze Geld hin ist, sei auch irgendwie nicht mehr so ganz rekonstruierbar. Und im Nachhinein meint, glaube ich, die Taz, man wollte halt einfach nur die Spießer in Deutschland provozieren. Ja, also genauso wie die US-Regierung immer reagiert, wenn sie bei irgendwas erwischt wird. Ja, das Programm war klein, es war ein Fehlschlag und es wurde gestoppt. Tja. Also was tat Ströbele, als in Polen unter dem sowjetischen Joch eine Gewerkschaftsbewegung namens Solidarität wagte, Rechte zu fordern? Er hetzte gegen sie. Er befürchtete, dass die ein bisschen enger ran in den Westen wollen, um teilzuhaben an dem Glanz und dem Reichtum, der auf den Kosten und den Knochen des Restes der Erde besteht. Also die sowjetische Führung schickte ja dann Panzer und so gegen diese Bewegung Solidarität, schickte tausende Menschen ins Lager und so. In den 70er Jahren vertrat Ströbele die RAF-Terroristen, eröffnete seine Briefe an die Mandanten mit Liebe Genossen. Historiker wie Regine Igel sehen Moskau als Drahtzieher hinter dem Terror jener Ära. Ich meine, es klar, es war halt eine bestimmte Ära. Ja, ich meine, wir wissen ja alle, dass halt einige Nazis darüber gezogen wurden in die frühe Bundesrepublik in wichtige Positionen und so und auch generell gesellschaftlich. Das war alles noch ziemlich, ziemlich halt düster und brutal und so und rückwärts gewandt und das machten sich halt die Linken dann zunutze und mit ihrer sogenannten kritischen Theorie wollten sie dann irgendwie alles kritisieren, alles umwerfen, ja, Hauptsache das Gegenteil. Am 1. Mai 1969 gründete er mit Horst Mahler und dem späteren Berliner Verfassungsrichter Klaus Eschen das sogenannte Sozialistische Anwaltskollektiv in Berlin. Ziel war, Demonstranten und andere Aktivisten aus der damaligen Studenten 68er-Bewegung juristische Unterstützung anzubieten. Ab 1970 übernahm Ströbele die Verteidigung von RAF-Angehörigen, unter anderem Andreas Bade. 1975 wurde Ströbele wegen Missbrauchs der Anwaltsprivilegien noch vor Beginn des Stammheim-Prozesses von der Verteidigung ausgeschlossen. 1980 wurde Ströbele wegen Unterstützung einer kriminellen Vereinigung zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten auf Bewährung verurteilt, da er am Aufbau der RAF nach der ersten Verhaftungswelle 1972 mitgearbeitet habe und in das illegale Informationssystem der RAF involviert gewesen sei. Das Urteil wurde später reduziert. Ströbele bestritt die Vorwürfe und meinte, dieses System brauchte man halt als Anwalt. Dann wurde ein 2.1 ein Stasi-Protokoll bekannt. Da ging es irgendwie um Ströbeles Haltung und Meinung zu den Überfällen der PLO und Flugzeugentführungen und so. Ströbele erwirkte eine Gegendarstellung. Das von Ströbele mitgegründete Netzwerk Selbsthilfe versorgte noch längerfristig die Antifa-Szene mit Geld. Na dann. Dann hatten wir das hier, ganz, ganz wichtig, ein konkreter Vertrag. Nordkoreanische Bausoldaten kommen in die Ukraine. Du liebe Zeit. Also wir hatten ja vor kurzem schon ausführlicher darüber berichtet. Ja, das heißt, es war im Gespräch, dass da 100.000 nordkoreanische Soldaten in die Ukraine geschickt werden können. Und die, ja, das war natürlich nach oben offen. Ja, das heißt, da hätte man noch 250 letztendlich transportieren können oder 500.000. Ja, ich meine, das wäre schon ein bisschen arg viel für dieses Pleite-Regime Nordkorea, aber selbst 250.000 Mann würde natürlich in der Ukraine einen riesen Unterschied machen. Und das wäre auch eine Zeitenwende, ja, wenn wir hier dann so Kommunistensoldaten hätten mitten in Europa oder halt ja, in Osteuropa. Und die Koreaner bringen dann ihre Long-Range Rocket Artillery mit, also diese Artillerie mit extrem hoher Reichweite und so. Ja, und dann hätte man ziemlich bald die Ukraine vielleicht eingenommen und bedroht als nächstes Polen und Schweden und Finnland. Ja. Und wir haben ganz klar darauf hingewiesen, sind Dinge, die sind im Gespräch, das ist auch machbar. Also du kannst wirklich die Leute in den Zug hocken da in Nordkorea und fährst dann von Nordkorea dann nach Russland rein gleich und durch Russland durch bis in die Ukraine. Es gab einige, die wollten das nicht hören, die wollten das nicht wahrhaben und meinten dann, nein, das ist logistisch nicht machbar, undurchführbar, bla bla. Und jetzt hören wir halt, also unter anderem die österreichische Kronenzeitung, die Bild und so, die melden jetzt, dass ein konkreter Vertrag geschlossen wurde, um vorerst tausende nordkoreanische Bausoldaten in die Ukraine zu schicken. Das Regime von Kim Jong-un soll Unterstützung erhalten im Gegenzug für sein ambitioniertes Atomprogramm. Die Quellen dieser Meldung werden nicht genannt, ist auch unklar, wie die Konsequenzen wären für Russlands Mitgliedschaften bei den Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen. Ist ja nicht so einfach, kannst du nicht einfach so einen Tauschhandel machen mit den Nordkoreanern. Schon gar nicht mit Atomwaffen oder Atomtechnologie. Das Drohpotenzial Richtung NATO ist offensichtlich, ja, bekommt Russland zu viel Gegenwind in der Ukraine, werden immer mehr nordkoreanische Soldaten samt Spezialartillerie nachgeschoben und Nordkorea wird zum Machtfaktor in Asien aufgebaut, was Amerikas Verbündete dort bedroht. Laut Presse soll es sich zunächst ausnahmslos um Soldaten und Offiziere der Volksbefreiungsarmee aus dem Bereich der Baupioniere, aber auch der rückwärtigen Dienste und chemischen Truppen handeln. Diese Kräfte seien unter besonderen Bedingungen zur Verteidigung fähig. Aha. Angeblich liefen im Juli und August die Gespräche des russischen Botschafters in Nordkorea, Alexander Matsegora, mit Vertretern des nordkoreanischen Außenministeriums unter Leitung des Vizeaußenministers Im Chon-il. Nordkorea hat die Pseudorepubliken Donetsk und Luhansk bereits diplomatisch anerkannt. Das war eine Voraussetzung. Russlands Präsident Putin hat laut Nordkoreas Staatsmedien bereits mitgeteilt, eine engere Verbindung mit dem Nachbarland anzustreben. Putin habe eine besonders freundliche Grußbotschaft an den Diktator Kim zum Tag der Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft geschrieben, berichteten nordkoreanische Staatsmedien. Putin wurde zitiert hier, es gehe natürlich um die Sicherheit und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und in der ganzen nordostasiatischen Region. Tja, und der Großvater des aktuellen Diktators von Nordkorea wurde vom russischen Geheimdienstchef Beria persönlich an Stalin empfohlen. Normalerweise behielt Russland die Kontrolle über die neuen sowjetisierten Staaten. Bei Nordkorea und China wurde jedoch der irreführende Eindruck erweckt, sie seien unabhängig. Ja, sie hätten nur irgendwie so eine Beziehung mit den Russen. Den Berichten aus Nordkorea zufolge sandte Kim ebenfalls eine Grußbotschaft an Putin. Beide Länder hätten bei ihrem Gipfeltreffen im April 2019 in der russischen Stadt Wladiwostok, die ist ja auch da nahe an Nordkorea, die verstärkte Kooperation beschlossen. Also das kann ja heiter werden. Dann haben wir das hier gesehen, Russland und China üben gemeinsam den Krieg in Asien. Ich meine, wir haben ja immer wieder diese Stimmen gehört, hier von den US-Republicans und Influencern wie Jordan Peterson. Ja, die westlichen Konservativen müssten sich jetzt dann irgendwie die Russen warm halten, weil man bräuchte die Russen im Bündnis gegen die Chinesen, gegen die Kommunisten. Ja, aber es wird halt immer deutlicher, dass halt Russland und China halt zusammen agieren können und auch mit Nordkorea. Es gibt auch schon Werbung jetzt hier von Alexander Dugin und solchen Leuten, diese Eurasia, wo es dann halt heißt, ja, die Konservativen müssen das akzeptieren, ja, im Westen, wenn Russland und China gemeinsam agieren. Ja, das müsste man jetzt einfach so hinnehmen. Ja. Und dann hat man auch schon gesehen, dass so komische Influencer wie Alex Jones mit ihrem Millionenpublikum, dass die dann auch schon sagen, ja, hätte sich einiges verändert in China. Irgendwie der Präsident Chinas, der Staatschef Chinas, der sei eigentlich gegen die Kommunisten und gegen den Kommunismus. Und also jede dumme Fantasie wird den Leuten dahin gereicht. Also ich meine, alles wäre so einfach. Ja? Man hätte da irgendwie die Russen im Boot als Partner und die Chinesen und dann sei ja der Endsieg in greifbarer Nähe. Also das ist so ein bisschen diese Aktivisten-Idiotie, dass man den Leuten halt einredet, dass die Realität sei so wie ein Film. Also so wie in Star Wars, ja, mit den Rebellen in Star Wars, ja, du schließt dich denen an und die sind total supi und kompetent und haben dann die Pläne gestohlen für den Todesstern und dann kann man dann blitzschnell hier so einen riesen Sieg hier davontragen. Aber die Realität ist halt nicht wie ein Film. Jetzt heißt es, Russland und China werden ihre Kräfte bündeln, um umfassende neue Militärübungen im japanischen Meer durchzuführen, was darauf hindeutet, dass Putin eine Invasion Pekings in Taiwan oder eine Seeblockade unterstützen könnte. Truppen der Volksbefreiungsarmee trafen in Russland ein, um später in dieser Woche an den Kreml-Übungen Vostok 2022 im fernen Osten Russlands und im japanischen Meer teilzunehmen. Gibt es auch so eine Videoaufnahme, haben wir es hier verlinkt auf oder eingebettet hier in recenter.com. Mehr als 50.000 Soldaten und 5.000 Fahrzeuge, darunter 140 Kampfflugzeuge und 60 Kriegsschiffe, werden die massiven Übungen nur wenige Kilometer von Taiwan entfernt durchführen. China hat sich geweigert, Russlands Invasion in der Ukraine zu verurteilen und beschuldigt stattdessen die NATO, Putin provoziert und die Sanktionen westlicher Länder gegen Oligarchen verhängt zu haben. Die Übung richte sich nicht gegen bestimmte Länder oder Militärbündnisse und ist rein defensiv, sagte der stellvertretende russische Außenminister Alexander Fomin bei einem Treffen mit ausländischen Militärattachés. Taiwan versucht natürlich auch zu üben und zu üben. Russland und China haben in den letzten Jahren eine Reihe gemeinsamer Kriegsspiele abgehalten, darunter Marineübungen und Patrouillen von Langstreckenbombern über dem Japanischen Meer und dem Ostchinesischen Meer. Im vergangenen Jahr wurden erstmals russische Truppen zu gemeinsamen Manövern auf chinesisches Territorium entsandt. Also das heißt, kann natürlich dann jeden Tag losgehen eigentlich mit so einer Seeblockade von Taiwan. Ja, und dann könnten die Chinesen halt erstmal vielleicht auch im Zusammenspiel mit den Russen halt dann neue Forderungen stellen. Ja, jetzt haben wir die Blockade, wir wollen das und jenes halt, wir wollen eine neue Regierung in Taiwan oder whatever. Wenn wir das nicht kriegen, dann bleibt die Seeblockade erstmal bestehen. Gegebenenfalls kommt da eine Invasion und dann sagen andere Nationen, ja, aber wir wollen da auch im Meer rum mitmischen. Dann sagen die Chinesen, nein, das ist unser Meer. Und dann kann es halt so ein paar haarige Situationen geben. Ja, und das kann halt schnell eskalieren. Das heißt, das fühlt sich dann beim zweiten, dritten Kriegsschauplatz an wie ein Weltkrieg Light. Ja, man muss sich immer daran erinnern, es kann ein Kartell der Supermächte geben, ein heimliches Kartell. Es deutet sehr viel darauf hin. Ich empfehle Ihnen meine Buchreihe dazu und die drei Supermächte haben auch noch gemeinsame Wurzeln. Ich meine, es ist immer der Witz, wenn Konservative sich aufregen über Kommunisten oder Kommunisten sich aufregen über die Rechten, ja, und deren Geheimoperationen und fiesen imperialistischen Aktionen. Ich meine, ja, also der britische adelige Geheimdienst hatte den russischen adeligen Geheimdienst aufgebaut. Und das wurde dann halt auch dann letztendlich dann der Kommunistengeheimdienst. Das heißt, das ganze Training basiert auf den Briten. Und dann bildeten die Russen die Chinesen aus. Ja, also auch wenn die Chinesen da jetzt irgendwie unterwegs sind mit fiesen Geheimoperationen und Spionage und kaufen hier alles auf bei uns und whatever. Ja, oder so Aufstandsbekämpfung, ja, man steckt da in China oder was in der Grenzregion, da wurden Leute in Lager massenhaft und so. Das ist alles ganz normaler Imperialismus, leider. Das sind die gleichen Techniken, die jedes andere Imperium macht. Und also nicht unbedingt, also bestimmte Imperien wie das angloamerikanische, die machen jetzt manche Sachen nicht mehr so häufig oder so offen oder so vor ihrer eigenen Haustür. Ja, manche Techniken sind auch heute eleganter, aber es ist alles Standardkrempel. Ja, wenn Leute immer meinen, der Kommunismus sei irgendwas besonders Neues und Teuflisches gewesen, das ist immer irgendwie das Gleiche. Ja, du siehst immer irgendwo den Stil, diesen alten Stil, der dann schon halt von den Briten da perfektioniert wurde und natürlich auch schon in den Jahrhunderten vorher und auch in den tausenden Jahren vorher schon so halt ausgearbeitet wurde. Also seit es Imperien gibt, gibt es eigentlich richtige Geheimdienste. Das sollte man auf jeden Fall verstehen. Dann hier, 40% der Amerikaner halten Bürgerkrieg für wahrscheinlich. Also nicht wollen Bürgerkrieg, sondern halten das für wahrscheinlich. Das sind die neuen Zahlen von irgendeiner großen Meinungsforschungseinrichtung. Und es gab ähnliche Befragungen durch YouGov und die Economist und so. Also die Leute rechnen irgendwie mit einem Bürgerkrieg innerhalb der nächsten 10 Jahre. Das heißt nicht, dass da einer passieren muss. Ich habe ja schon genauer aufgedröselt, was alles passieren kann in Amerika. Man hat das ja super, super krass polarisiert. Und mit dieser Polarisierung, da kann man halt verschiedenes damit anstellen. Man kann die Leute einfach nur damit beschäftigt halten. Man kann da sich tatsächlich einen Bürgerkrieg veranstalten und den halt ausgehen lassen, wie man will. Man kann auch, man könnte Amerika aufsplitten. Ja, zwei Amerikas. Das eine ist halt dann so die absolute Woke-Crowd und machen ihren so Mega-Sozialismus da und so, ihren American Brand Socialism. Und die anderen, die leben halt dann so den Redneck-Traum. Oder halt auch den kultivierten Südstaatentraum. Es sind ja nicht alles nur so Backwater-Idioten, die kaum noch Zähne haben und dann irgendwie mit ihren Schwestern ins Bett steigen, wie das Klischee es halt so darstellt, sondern da gibt es halt super viele hochgebildete Leute da, die wirklich konservativ sind, ja, die haben irgendwie technischen Berufe in der Rüstungsindustrie oder Raumfahrtindustrie oder Ölindustrie und haben dann zu Hause halt einen riesigen Waffentresor, also jetzt nicht nur, also einen Waffenraum und einen richtigen Tresorraum und haben halt voll die Kohle und so. Ja. Also das könnte man auch machen, ja, dass man halt den Leuten das gibt, was sie wollen zum Teil. Ja, und die müssen natürlich dann mit ihren Problemen, mit ihrem ganzen Siff natürlich dann auch klarkommen. Ja. Also, wenn das dann irgendwie in Richtung geht, zwei Amerikas, ja. Letztens habe ich so einen Clip gesehen auf Twitter, es war so ein Ausschnitt von dem Joe Rogan Podcast, dann hat er sich mit irgendjemandem unterhalten zum Thema Abtreibung und der Gast war dann völlig gegen Abtreibung, also auch bei, also auch gegen Abtreibung bei Vergewaltigung, auch wenn es sich um Kinder handelt, also junge Teenager und so. Und Rogan ist selber Vater und hat dann dem Typen gesagt, ey, pass mal auf, Alter, kannst du so einem 14-jährigen Kind oder was in die Augen schauen, das halt so ein Opfer wurde und dem Kind dann sagen, nö, du musst dieses Kind da jetzt austragen. Dann meinte der andere, ja, two wrongs don't make a right. Also das heißt, das Verbrechen ist natürlich dann schlimm, aber die Abtreibung wäre ja auch schlimm und war, das eine löscht ja das andere irgendwie nicht aus und so. Aber es ist halt einfach, wenn jemand, also falls reines Gedankenexperiment, falls Amerika so gesplittet wird, ja, und es gibt dann halt dieses Redneck, die United Redneck States of America, dann müssen die Leute da auch so damit leben. Das heißt, wenn dann irgend so ein Slogan Republican oder irgend so ein Online Conservative, wenn der dann selber mal Kinder hat und man ist selber, die eigenen Kinder sind mal irgendwie betroffen von sowas, ja, oder im nahen Umfeld, dann muss man auch dann mit diesen Gesetzen dann oder mit dieser Kultur dann klarkommen. Ich meine, es ist immer eine Sache, wenn man nur darüber labert und so, ist eine ganz andere Sache, wenn man dann selber betroffen ist. Genau, dann fragen uns die Leute nach, wo ich schon bei dem Thema bin, fragen uns die Leute hier nach diesem komischen Influencer, also diesem frauenfeindlichen Typen wie dieser Tate. Ich kram das gerade mal hier raus, hier meine Notizen. Weil der halt so abgegangen war auf Social Media und er behauptet, er sei ultra reich. Also er ist noch dreister als Dan Bilzerian. Er behauptet, glaube ich, er sei ein Trillionär. Und irgendwie hatte der da noch so eine Firma mit so Sex-Webcams und gab dann Anschuldigungen gegen ihn, wie die da die Frauen behandeln und so. Aber ist halt in der heutigen Zeit, ja, mit diesem unglaublich, also in dieser unglaublich geistesgestörten heutigen Zeitalter, da wurde der Kerl dann irgendwie zu so einem Riesen-Influencer und hat so viele Follower und irgendwelche vereinsamten, frustrierten Typen meinen dann, sie hätten jetzt ihren neuen Heiland gefunden. Ich meine, wenn du dem folgst, wenn du dem hinterherläufst, das ist halt der zielsichere Weg in den Knast, beziehungsweise halt in die Einsamkeit. Ich glaube, er hieß Tate, Andrew Tate. Also ich finde das gar nicht in meinen Notizen, wie dem auch sei. Ja. Also Leute haben uns da eben danach gefragt. Ja. Das heißt, wir haben schon auch einen Blick auf diese verschiedenen Influencer und so. Und die wenigsten davon sind kompetent, um halt sich dann irgendwie zu äußern über diversen Themen. Und ich glaube, der Kerl hat dann auch gemeint, er will der nächste Alex Jones sein. Er will also noch die Truther abmelken und da nochmal Kohle machen. Ich meine, es ist halt immer das Gleiche. Ich meine, wir haben es jetzt gesehen mit den Deutschen, mit dieser deutschen Truther-Szene oder halt alternativen Szene und so. Das geht ja zurück bis in die Bush-Administration. Da kamen dann plötzlich Leute, die waren vorher bei Massenmedien oder Musikanten oder whatever oder normale Ärzte oder irgendwas. Ja, und Und haben sich dann gedacht, sie bauen sich da ein zweites Standbein auf und kassieren dann irgendwie die Leute ab und retten dann auch irgendwie die Welt dabei oder sowas. Aber das ist halt ein unglaublich finsteres Business dann geworden. Und jetzt, ja, jetzt haben wir halt eben, da stehen wir kurz vor so einer Art Weltkrieg Light und wir haben halt da draußen keine, wir haben da draußen keine Influencer, die irgendwie taugen. Ja, ich meine, uns wurde auch schon gesagt in den Kommentaren von irgendwelchen Leuten, ja, das sei ja so toll, das sei so toll, was da in Russland abläuft. Ja, diese ganzen neuen Gesetze zu Lasten von Frauenrechten und auch das Enforcement, dass halt einfach bestehende Gesetze halt zugunsten der Männer ausgelegt werden. Ich meine, du hast halt einfach wirklich da ein riesiges Problem mit Alkoholismus und psychopathischen, schwer narzisstischen Männern, die dann ihre Frauen prügeln, Kinder prügeln. Und die Frauen können sich dagegen kaum zur Wehr setzen. Und das ist, wie gesagt, die Leute wollen die Realität nicht wahrhaben, was da drüben abläuft. Und wenn sie denn selber mal in so einer Gesellschaft leben, ja, dann, was wollen sie dann machen? Wenn sie dann merken, das ist ja wirklich schlecht, was hier abläuft, wollen sie dann Aktivismus machen? Das ist dann verboten. Ja, wollen sie dann irgendwie so in aktivistische Regentänze aufführen, ja? Irgendwelche Slogans dreschen, in der Hoffnung, dass damit die Probleme weggehen. Wir haben jetzt gesehen, dass radikale Aktivisten jetzt auf die Russen-Pipelines fokussieren. Also da haben mal wieder die üblichen Leute miteinander eine Telefonkonferenz gemacht anscheinend. Also will man jetzt halt alle möglichen Verschwörungstruther zusammenschweißen mit den Querdenkern und mit der AfD immer wieder alles aufbieten, was da kreucht und fleucht für diesen Wutwinter, in der Hoffnung, dass man dann irgendwie die Massen auf die Straße kriegt. Also es ist wie so ein aktivistischer Regentanz. Die denken dann wirklich, man könne das so machen wie in der DDR, dass dann plötzlich alle auf den Straßen sind und dann juhu, wir sind frei und so. Als wäre es irgendwie so einfach hier einen Wandel in der Politik irgendwie hinzukriegen. Abgesehen davon, dass halt die allermeisten Bürger diesen Aktivisten nicht trauen, weil die Aktivisten halt oftmals halt doch eine Diktatur wollen. Und ja, jetzt hat man halt eben dann gesehen, irgendwie Höcke von der AfD. Höcke von der AfD solidarisierte sich jetzt mit Ballweg und Janich, die ja irgendwie jetzt beide verhaftet wurden und in Haft sitzen. Also der eine in U-Haft irgendwie, der andere in so einem philippinischen Abschiebeknast oder halt Migrationsknast, ja. Also man will da jetzt, oder auch Böhringer, ich glaube, ich habe Böhringer gesehen auf Twitter, dass er sich da auch mit solidarisiert, dass er voll unfair, dass da Janich irgendwie verhaftet wurde. Und dann vielleicht ausgeliefert wurde und hier dann vielleicht angeklagt wird, weil das, was Janich da gemacht hätte mit seinen Postings oder Postings, die er auf seinem Telegram erschienen, man, wir wissen ja nicht, was der dann irgendwie, was seine Anwälte dann behaupten werden, ja, ihm sei die Maus ausgerutscht oder irgend sowas. Aber das sei ja alles irgendwie nicht so dramatisch gewesen und das rechtfertigt irgendwie nicht dieses Vorgehen. Und immer wieder dieser Slogan, ja, das kann ja jedem passieren. Also wenn das bei denen irgendwie so läuft, dann könnte ja das bei jedem anderen irgendwie auch so sein. Nun, die Gesetze waren auch schon vorher da. Ja, du kannst bestimmte Sachen einfach nicht posten. Und du kannst halt auch nicht irgendwie so eine kreative Buchführung machen und dich dann irgendwie noch hacken lassen von irgendwie Anon-Hackern. Und die übergeben dann deine Daten noch an die Behörden. Das, ja, ich meine, das ist halt eben dann ein Propagandasieg für die Regierung hier bei uns, wenn man hier dann Leute verknacken kann, die halt. Also wenn man Leute verknacken kann nach geltendem Recht, ohne Recht zu dehnen, ohne Recht zu brechen. Ja. Und das ist halt eben so eine Sache. Also wer kannte Janich irgendwie vor 2008 rum oder sowas? Ja, das heißt, der eine oder andere kannte ihn halt irgendwie von diesen komischen Aktientipps da in Focus Money. Ja. Und dann plötzlich meinte er, ja, das ist ein neues Standbein, das Truther-Standbein. Also er arbeitet irgendwie immer noch für Focus Money und wird da fürstlich bezahlt hier für seine komischen Aktientipps. Dann hat er noch eine Partei gegründet, ja, und das war ein Standbein und dann halt eben noch dieses Truther-Publikum hat eben dann abmelken, noch ein Standbein. Tja, und dann wegen seinen interessanten Aktientipps war es dann irgendwie vorbei mit Focus Money und halt generell so Mainstream-Blättern. Dann, ja, dann war er plötzlich draußen auch beim Bundesvorstand hier in der PDV Und dann war es halt nur noch dieses Truther-Standbein. Und ja, und dann wurde es halt schwurbeliger, ja, wo er halt vorher noch halt so einen anderen Stil pflegte, wurde es dann immer schwurbeliger und dann kam halt die neue rechte Trendphase und dann hat er den Trend mitgemacht. Also er war auch zeitweise auf dem radikal-libertären Trend, dann neurechter Trend, QAnon irgendwie ein bisschen mitgemacht, Trump mitgemacht und dann halt Corona. Und das, um da halt, weil es kamen ja so viele neue Influencer dazu, also gerade in der Flüchtlingskrise, gerade in Corona, immer neue Influencer. Und die sind dann irgendwie jünger als Janich gewesen und hübscher als Janich gewesen und bessere Kamera-Performance als Janich und so. Und irgendwie musste man dann ja noch hervorstechen. Ja, und das, letztens sehe ich halt so einen Clip von Alex Jones' Ex-Frau. So eine Clip-Compilation, wo Alex Jones dann halt so abhetzt über die Politik, also hauptsächlich die Linken natürlich. Und Alex Jones meinte dann irgendwie, ja, alle aburteilen, Tribunale, Tribunale, erhängen, erschießen und so. Und das haben halt auch andere erzählt, ja, in der amerikanischen Szene. Ja, es war halt so eine Sache, das wollte das Publikum hören, ja, das kam beim Publikum halt gut an. Ich meine, alle wichtigen Trends kommen sowieso aus Amerika. Ja, QAnon kam aus Amerika, Trump-Hype kam aus Amerika. Und eigentlich die ganze klassische Truther-Szene, das war alles eigentlich Birch Society aus Amerika. Ja, und dann plötzlich kam dieser Ballweg. Ja, er hatte eine Softwarefirma. Aha. Also große Kunden, ja, also Mainstream-Firmen haben es dann gekauft, die Produkte irgendwie in Dienstleistungen und so. Und ja, und dann hat er dann irgendwie umgesattelt oder hat ein zweites Standbein der Ballweg und hat damit halt Geld reingefahren. Und dann kamen plötzlich die ehemaligen Kunden irgendwie von Ballweg. Wir finden die Details auf recentup.com und haben gesagt, nee, wir wollen nicht mehr, dass halt Ballweg uns hier als Referenzen aufführt für seine Firma. Tja, und dann war es halt nur noch der Aktivismus. Und ist halt eben dann fraglich, wie lief es denn mit den Finanzen vor dem Aktivismus und während dem Aktivismus? Ja, letztens war wieder so ein Bericht irgendwo in den Massenmedien. Einer von diesen zahllosen Corona-Aktivisten, ich weiß gar nicht mehr wer, glaube ich ein Arzt oder ein Biologe, da hieß es dann, der ist jetzt irgendwie auch geflüchtet ins Ausland, irgendwie Steuerfahndung oder was ist hinter ihm her, weil er irgendwie Steuern hinterzogen haben soll, massiv. Der Typ behauptet natürlich dann, er sei der große verfolgte Heldenaktivist und das sei alles eine politische Verfolgung, sei total unschuldig, hätte nur mit seinem Aktivismus zu tun. Aber die Zeitungen schreiben halt eben dann, nee, er war in einer finanziellen Schieflage. Der war wirklich in einer finanziellen Schieflage, heißt es, und durch den Aktivismus kam da irgendwie frisches Geld rein. Aber wenn du halt dem Aktivistenpublikum gefallen willst, ja, dann musst du halt irgendwie krasses Zeug labern und das bringt dir halt dann andere Probleme. Ja. Also, irgendwann erfahren wir hoffentlich dann die ganze Ballweg-Saga, also wie waren seine Finanzen, was hat er dann wirklich, wie lief es eigentlich für ihn? Oder wie war das mit Attila Hildmann? Wie war das mit Attila Hildmann? Er hat immer irgendwie behauptet, er sei so erfolgreich gewesen mit seinem Saft-Business oder halt seinem Energy-Drink oder whatever. Und Porsche fahren und hier auf dem Weg zum, ja, zu Ruhm und Reichtum und Bundeskanzler wollte er auch noch werden und so. Und hat dann eben diesen Aktivismus gemacht, weil Corona bedrohte irgendwie sein Businessmodell und dann war er plötzlich Aktivist. Und dann haben die Leute ihm Geld gegeben für Aktivismus, weil er halt so getan hatte, er könnte die Pandemie weglabern. Also du könntest ein medizinisches, pandemisches Problem mit Aktivismus weglabern. Ja, so ungefähr so, als würdest du einen Regentanz aufführen, in der Hoffnung, damit Regen zu erzeugen. Ja, oder wenn jemand halt irgendwie meint, oh, ich habe gerade die Autoheizung angemacht und dann hat sich der Stau gelöst. Das ist jetzt eine magische Verbindung, ein Zusammenhang. Ja? Wenn ich die Heizung irgendwie anmache, dann geht der Stau weg. Totaler Schwachsinn, ja. Aber die Leute haben ihn bezahlt. Und dann kam also seine Personality durch und er wurde immer krasser und krasser und krasser und hat halt dieses Standard-Truther-Zeug gefressen gehabt. Und dann, ja, dann hat er so viel Probleme an der Backe, dass er dann ins Ausland geflüchtet ist. Also auch da, wenn das mal eines Tages irgendwie genau rauskommt, ich glaube Anon Leaks oder was, die hatten halt so Hacking, durch Hacking irgendwie erlangte Informationen da ausgebreitet. wo es halt eben dann hieß, dass halt die Bilanzen halt doch fragwürdig waren. Man hat nicht alle, ja, aber es hieß halt, es war halt alles so ein bisschen, ja. Das ist halt eben so eine Sache, ja, wenn Leute überhaupt erstmal zu Aktivisten wurden, weil sie da das schnelle Geld vermutet hatten und eigentlich gar nicht dafür geeignet waren, gar nicht qualifiziert waren. Ja, und ist es dann so sinnvoll, jetzt hier groß zu trommeln, hier die Katze im Sack zu bewerben und so zu kaufen, ja? Irgendwelche komischen Leute da zu pushen. Ich meine, jetzt im Wutwinter und so, wenn müssen irgendwelche alten Gesichter ran, es kommen irgendwelche neuen Gesichter, dann haben wir das Problem wieder. Irgendwelche neuen Aktivisten und sie leiten jetzt die großen Wutwinter-Gasdemos und sammeln Geld ein und durch Aktivismus kriegen wir diese ganzen Probleme gelöst. Ja, und wir auf Bestellung. Oh, Höcke will die mit der AfD halt diese Wutwinter-Proteste besetzen. Man hat zwar schon mit Corona-Aktivismus nichts gewonnen an den Wahllohnen, aber jetzt soll es halt eben dann diese Gasproteste sonst irgendwie richten. Und alle möglichen komischen Influencer wollen da mitmischen und so. Das ist genau das, wie es eigentlich nicht sein soll. Ja? Das ist genau die falsche Crowd. Ja, und dann kriegt natürlich dann die Innenministerin wieder das, was sie wollte. Ja, das heißt, die Szene ist dann wahrscheinlich wieder infiltriert von V-Leuten, Verfassungsschutz und dann kannst du halt natürlich dann die Clowns tanzen lassen und dann ist der ganze Protest natürlich wieder voll und ganz diskreditiert. Das ist dann auch so eine Sache. Also jetzt hatten wir dann irgendwie Martin Sellner ist dann mit so ein paar Mitstreitern hier da so ein bisschen eingedrungen bei Nord Stream 2, wie so einen Zaun überwunden, also eine Sicherheitsschleuse, haben dann halt ihr Banner aufgehängt und so ein Rauchding und schnell das Video gefilmt, ja. Man habe jetzt irgendwie halt, sei da jetzt richtig eingedrungen oder man habe jetzt hier was besetzt und man wolle da das Gas aufdrehen. Also man ist dann durch einen Zaun durch oder drüber oder was und hat dann so ein Banner aufgehängt, bekam dann dafür Aufmerksamkeit. Ja. Also eine Pipeline. Also es geht um Pipelines, die eigentlich auf die Kommunisten zurückgehen. Es geht um Pipelines, die stark hier, Pipelines, die stark gefördert wurden von Sozialdemokraten, von der SPD. Es geht um Pipelines, die dem Mainstream hier ein wichtiges Anliegen waren. Ja, die CDU war da auch mit drin. Also etwas, was Mainstream eigentlich lange Zeit war, Mainstream und kommunistisch, das soll jetzt eine konservative Agenda sein. Also jetzt diese Pipelines da fördern, das sei jetzt konservativ. Also so wird das jetzt hier. So wird das jetzt hier geframed. Ich meine, man wird wieder genügend Leute finden, die das glauben. Ja, das war dann das. Und was hatten wir noch in den Nachrichten? Also ich gehe hier mal in Notizen durch. Ja, es gibt natürlich Neues zu dem Dugin-Attentat, dass sich die Spekulationen schießen da natürlich vollkommen ins Kraut. Es ist auffällig, wie stark die Russen die Tochter von Alexander Dugin, diesem Schwafler, hier zur Märtyrerin stilisieren mit Fernsehshows vor Millionenpublikum. Obwohl kaum einer die kannte, fast niemand kannte die. Alle kannten irgendwie ihren Vater. Ja, also vielleicht gab es da eine familiäre Bindung. Also vielleicht stammen die Dugins halt so ein bisschen vom Russenadel ab und so. Und vielleicht war das einer der Gründe, warum man jetzt da so überreagiert. Das war das. Ja, also hier nochmal der Kommentar von mir auf recenter.com. Die neue Welle an Maßnahmen gegen Aktivisten baut auf den eingebauten Fehlern im Aktivismus auf. Also das, der meiste Aktivismus nützt dem System. Er schadet dem System nicht, er ist überhaupt keine Gefahr hier für das System whatsoever. Da das Klimathema gerade wieder vorgekehrt wird, ja, sehr stark, ich empfehle Ihnen natürlich meinen Dokumentarfilm über die Klimaforschung unter der Hand, das militärische Wesen der Klimaforschung, finden das auf YouTube. Das ist Teil 1, also 2 Stunden lang oder so. Demnächst kommen Teil 2 und Teil 3. Können das gerne weiter verteilen hier. Also dann hatten wir noch. Ja, die Kürzungen, massive Kürzungen beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz, da haben wir vor kurzem schon mal darauf hingewiesen. Also man kürzt hier den Zivilschutz weiter zusammen. Ja, das ist der Wahnsinn, was man hier den Deutschen antut. Ja, wir haben auch letztens irgendwie so eine Korrektivstory gesehen, wo dann irgendwie so halt auf rumgeritten wird, dass halt einige wenige von den vielen Leuten, die da Schutzmaßnahmen betreiben, dass ein paar von den Leuten halt irgendwie Rechtsextreme seien. Ich meine, ja, ist jetzt nicht überraschend. Aber es hieß dann halt von Korrektiv, dass dann irgendwie die Gefahr eines Blackouts übertrieben sei. Nein, ist es eben nicht. Ja, liest man die ausführliche Forschung zum Zivilschutz, staatliche Forschung, also auch von den Unis und so, bezahlt vom Staat. Die Gefahr ist relativ hoch. Die Forscher wissen auch gar nicht alles. Das heißt, vieles ist einfach unerforscht. Die wissen gar nicht genau, wie das ausgehen würde. Und man hat genau gemessen, wie schlecht die Leute vorbereitet sind und was man eigentlich hätte tun sollen, um die Bürger mehr dafür zu sensibilisieren. Also war genau bekannt, was man hätte tun sollen. Man hat es aber nicht wirklich getan. Dann hatten wir hier das hier: Facebook zensierte Stories über Hunter Biden im Wahlkampf. Also das heißt, Hunter Biden, eine Skandalnudel, klar, Drogen, Prostitution, Entzugskliniken, Geldverschleuderung, komische, krumme Geschäfte und so. War natürlich eine wichtige Story von Anfang an. Ja, und wenn es in den Wahlkampf reinfällt, dann fällt es in den Wahlkampf. Also soweit wir wissen, wurden da irgendwelche Laptops dann zur Reparatur gegeben oder nicht mehr abgeholt und irgendwann fällt das halt in den Besitz der Reparaturwerkstatt. Und wenn die da reinschaut und findet halt oberkrasses Material, dann, tja, Pech gehabt, ne? Und die konservative Medien, auch so Truther-Medien, die haben ja dann versucht, es halt unglaublich stark zu übertreiben. Die Bedeutung von Hunter Bidens Laptop, also das seien dann die Beweise drauf für satanische Pädo-Sachen und Beweise für die Ultra-Korruption von halt Joe Biden und so weiter und so fort. Also es gab schon natürlich einiges Interessantes da drin. Es wird auch natürlich dann ermittelt von verschiedenen Behörden, ja, in verschiedene Richtungen. Aber es ist halt nicht diese Bombshell-Wunderwaffe, ja, dass man jetzt einfach von allem anderen ablenken kann und stattdessen halt Hunter Bidens Laptop, ja. Und dann war jetzt Mark Zuckerberg bei Joe Rogan im Podcast, der hat dann gesagt, ja, wir wurden von dem FBI dazu angehalten, diese beiden Stories zu zensieren auf Facebook. Also, Zuckerberg hier schiebt den schwarzen Peter an das FBI. Ja, und das FBI ist ja sowieso, wenn sie irgendwas treiben, was mit der Politik zu tun hat, ja, ist das FBI dann wieder in der Schusslinie verbal. Und das FBI antwortete dann auf diese Kontroverse und es hieß halt einfach, es wurden allgemeine Hinweise gegeben an Facebook und andere Social Media Firmen. Also, dass halt, es gibt Informationen, dass die Russen versuchen, den Wahlkampf zu beeinflussen, unter anderem mit solchen Stories, also mit bestimmten Stories und so. Und man schiebt also den schwarzen Peter zurück an Facebook. Die genaue Zusammenarbeit ist wahrscheinlich geheim und die genauen Kriterien sind auch geheim. Und jetzt beschuldigt mal wieder jeder jeden. Ja, also das heißt, Facebook hätte die Story unterdrückt aus politischen Motiven, um den Democrats zu helfen. Also historisch betrachtet ist es nichts Ungewöhnliches, dass Russland sich in amerikanische Präsidentschaftswahlkämpfe einmischt. Ja, um einem Kandidaten zu helfen, von dem man sich eine mildere Außenpolitik verspricht. Allerdings waren diese Einmischungen bislang eher ohne großen Effekt, weil es ist ja ein Zwei-Parteien-Kartell in Amerika. Es ist eine Oberschicht, es ist egal, wer im Weißen Haus sitzt. Und das FBI ist nicht nur eine Bundespolizei, sondern auch eine Art Inlandsgeheimdienst, beauftragt mit der Abwehr ausländischer Geheimoperationen. Ja, also blieben jetzt das FBI und Facebook im Wahlkampf passiv, wird ihnen dann Manipulation vorgeworfen, werden sie aktiv, wird ihnen auch Manipulation vorgeworfen. Zudem arbeitete Hunter Biden in der Ukraine zusammen mit CIA-Agenten wie Kofa Black an Energiefragen. Es ist möglich, dass Hunter durchgehend oder intervallmäßig im Auftrag der CIA agierte und deshalb einen rechtlichen Sonderstatus genoss. Ich meine, ist ja klar, wenn Joe Biden im Weißen Haus sitzt, ja, dann gibt es halt Sonderkonditionen. Das ist leider so. Es gab auch schon sehr viel Sonderbehandlung für Donald Trump, trotz seiner 1000 Skandale. Das sind natürlich die Trump-Sektiere auch nicht bereit zuzugeben, ja, wie viel man dem schon nachgesehen hat. Und dann Erinnern wir uns auch daran, dass Trump im Amt dann letztendlich Hillary Clinton in Ruhe ließ. Vorher hieß es noch lock her up wegen ihren E-Mails auf ihrem Server und ihren anderen Skandalen. Und dann hieß es plötzlich, lass man. Also halt auch wieder so falsche Versprechungen hier gemacht. Also nicht das, was einige sich da erhofft hatten. Dann, was hatten wir noch an wichtigen Meldungen hier? Folgendes, das Kompakt-Magazin jammert, dass der Verfassungsschutz erneut versucht habe, einen Mitarbeiter anzuwerben als Informationsquelle. Also nach der Schilderung der Kompakt sei da jemand angequatscht worden von der Redaktion irgendwie im Supermarkt in aller Öffentlichkeit. Und irgendwie zwei Herren hätten dann gesagt, ja, sie arbeiten für das Innenministerium. Was letztendlich nicht gelogen ist, aber seien vom Verfassungsschutz gewesen, heißt es. Und hätten dann versucht, die Person aus der Kompaktredaktion zu rekrutieren. Also Geld geboten und wollten halt Informationen, wie verläuft die Redaktionsarbeit, was treibt dieser Elsässer da und so. Und das ist halt einfach super, super strange. Also während der Neurechten-Trendwelle wurde das Kompaktmagazin zu einer Cheerleader-Veranstaltung für den rechten Flügel der AfD. Viele aus der Szene hielten stur den Kurs bei und nahmen selbst eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz in Kauf. Wir wiesen immer wieder darauf hin, dass es auch um Infiltration geht. Die Kompakt machte dann viel Berichterstattung über den NSU-Skandal im Zusammenhang mit dem Verfassungsschutz, assoziierte sich aber mit rechten Kreisen, die notorisch vom Geheimdienst unterwandert sind. Also man gab sich sogar dann mit dem Röver ab, dem ehemaligen Verfassungsschutzchef da von Thüringen, der in dessen Zeit halt dann eigentlich einige heikle Sachen fielen. Ich habe auch schon mindestens ein Buch gelesen von dem Röver. Also es hat einfach so eine Collage, alles, was halt irgendwie das rechte Publikum so begeistert. So weird. Ich meine, warum? Ich meine, die wissen doch bei der Kompakt, wie stark infiltriert die rechte Szene ist. Also warum lässt man sich dann so stark auf die rechte Szene ein? Ja, irgendwie in der Hoffnung, dass da jetzt dann die großen Umwälzungen möglich sind. Ich meine, Elsässer hat es ja lange Zeit von links probiert. Dann war er konsequent gegen so Querfront-Ideen, hat er selber probiert mit Querfront. Dann war er wieder rechts, dann sind wir wieder bei der Querfront angelangt. Und vor kurzem war ja dann diese Kompaktveranstaltung, so eine Sommerveranstaltung. Und irgendjemand hat das dann im Netz schon gestreamt. Das war eine ganz seltsame Veranstaltung. Also in so einem komischen Bierzelt, teilweise mit Volksmusik und alles in bestimmten Farben gehalten, und da hatte man dann hier rumgetrommelt, dass man jetzt halt eine Querfront braucht. Ja, also halt möglichst viel Querfront, möglichst viel pro Russland und so, also legt man sich da halt mit allen möglichen Kreisen an und triggert hier alle möglichen Sachen. Ja. Ich meine, klar, es wird halt zu der Paranoia kommen, das kommt es immer. Also in Aktivistenkreisen, wenn dann irgendwie dann doch immer jemand enttarnt wird oder jemand ist ja dann zu provokant, also jemand trommelt halt dann zu krasses Zeug. Ja, wenn die Frage aufkommt, arbeitet nicht doch jemand von Verfassungsschutz? Ich meine, es ist halt so, wenn jemand ins Ausland geflohen ist zum Beispiel, ja, ganz allgemein gesprochen, wenn jetzt irgend so ein Aktivist hier sich verbrannt hat, ist ins Ausland geflüchtet und ist im Ausland halt schrecklich unglücklich, da steigen auch schon mal, denke ich, deutsche Agenten hier ins Flugzeug, ja, wenn es sich irgendwie lohnenswert scheint, fliegen da hin und versuchen, den dann abzuwerben. Und sagen dann, hey, pass auf, ja, wir können da was drehen vielleicht, ja, dass du halt dann ohne allzu große Probleme da irgendwie, ohne große juristische Probleme da durchkommst und das wird halt eine riesen Aufmerksamkeit für dich in dem Prozess und das Urteil ist dann relativ mild und wir können dir hier helfen und da helfen, dass du dann halt ein noch besseres Profil hast hinterher und halt mehr Leute dich kennen. Und der ein oder andere wird dann vielleicht auf so eine Sache eingehen. Also gerade wenn Kinder involviert sind oder so, also ich meine, es sind manche mit Kindern geflohen und so, wenn die dann die Aussicht haben, da wieder irgendwie nach Deutschland zu kommen oder einfach sich da finanzieren zu können, ja, dann werden manche da sicherlich weich und lassen sich da helfen. Das ist leider die Situation. Das ist seit, ich weiß nicht, seit 10.000 Jahren oder was, in denen es halt richtige Imperien gab, seit seitdem ist es ein Problem. Wenn du halt zu dem normalen Volk gehörst, ja, dann hast du halt die schlechte Karten. Und wenn du dann versuchst, durch Aktivismus halt eben die Situation zu verbessern für dich und für andere Leute, dann kriegst du eben wahnsinnige Probleme. Und halt wirklich wirksam zu sein, das ist schon eine ganz, ganz hohe Kunst. Also wirklich was zu erreichen, das ist eine ganz, ganz hohe Kunst. Und viele verrennen sich halt dann und wechseln halt dann über ins Lager der Regierung. Ja, und dann fängt halt die Paranoia an. Ich empfehle Ihnen auch meine Bücher natürlich dann zu den Supermächten. Einige interessante Sachen drin, natürlich dann zu den Kommunisten. Lenin, Lenins Bruder, Stalin. Ich meine, manche haben da schon richtig gute Forschung gemacht, aber die haben natürlich noch meins ein paar Dinge oben drauf gesetzt, ja. Ich meine, das war ja bei den Kommunisten auch so. Du hattest dann irgendwie Lenin, der war ein Anwalt und hat dann so rumgemacht mit so anderen komischen Kommunisten und dann war er im Ausland und plötzlich war dann der wichtige Typ einer kommunistischen Bewegung und so. Hat eigentlich keine geheimdienstliche Ausbildung genossen, keine militärische Ausbildung und Stalin kam aus dem Priesterseminar und so und war dann so ein komischer Aktivist und ist in der Gegend rumgereist und so. Ja. Yeah. Also, tja, ein kurzes Update hierzu. Das US-Justizministerium sagte am Dienstag, es habe Hinweise darauf, dass Trump und dessen Leute die Justiz behindert hätten. Also man hat den Affidavit ja veröffentlicht, geschwärzt und dann wurde gemault, dass da nicht alles drin stand. Aber es geht halt um sehr, sehr geheime Dokumente und wenn man jetzt den ganzen Affidavit da irgendwie veröffentlicht, dann gefährdet man halt Agenten und Missionen. Das ist eine ganz normale Sache eigentlich, aber jetzt hat man halt nicht mehr nur das Vorhandensein der Dokumente dort als Angriffspunkt gegen Trump, sondern es wurden ja schon mal Sachen abgeholt, dann wurde dann behauptet von dem Trump-Lager, das war alles Relevante und jetzt fand man halt bei der Razzia dann doch noch relevante Sachen und jetzt die Frage, war das Behinderung der Justiz? Also das, sowas kann sich Jahre durch die Gerichte ziehen und wir werden natürlich sehen, wie das ausgeht. Also wir hatten auch schon ein separates Video gemacht, was ist mit der Möglichkeit, dass halt gezielt manipulierte oder subtil manipulierte Dokumente, also dass gezielt manipulierte Dokumente an Trump gegeben wurden und seine Leute, in der Hoffnung, dass es dann, dass diese Dokumente dann irgendwie abfotografiert werden von irgendwelchen Russenagenten, um so den Russen halt Falschinformationen unterzuschieben. Also es gibt halt hochrangige Quellen, die schon 2017 gesagt haben, dass die Geheimdienste Trump irgendwie nicht trauen. Dass man Trump halt nicht vertraut wegen seiner Handhabung von Dokumenten und dass man ihm halt mehr oder minder ausschließt. So. Ich meine, wenn man ihn schon ausschließen kann von wichtigen Infos, dann könnte man ihm auch falsche Sachen unterjubeln. Oder subtil manipulierte Sachen unterjubeln. Tja. Also, es ist immer noch bizarr, wie Leute sich festklammern an Trump. Also gehen dann nur nach ihrer Bubble oder nach ihrer Hoffnungsreligion. Dann heißt es hier, eine Frau gab sich als Anna de Rothschild aus und tat so, als sei sie aus dem Banker-Clan und wollte da großes Business und so. Und wurde nach Mar-a-Lago eingeladen zu Trump. Und gegen die wird jetzt halt auch ermittelt und die ganze Sache wird hier untersucht vom FBI. Und ja. Also ein riesen, riesen Problem, was sich da ergeben hat. Dann hatten wir das hier, das war ein Tweet mit einem Verweis auf businessinsider.de. Das heißt Gazprom McKinsey Leak, also machen wir noch ein bisschen mehr. Bisher geheime Akten zeigen, dass McKinsey jahrelang dabei half, russisches Gas für Deutschland unverzichtbar zu machen. Ja. Also es ist nicht nur so, wie jetzt halt hier in Deutschland gerade in die Meldung, hier mit der Zeit, Bundeswirtschaftsministerium hält zwei ranghohe Beamte für suspekt und sagt dem Verfassungsschutz, guckt euch die an und so. Ich meine, das ist alles natürlich dann wesentlich komplexer und interessanter. Dann Sarah Wagenknecht könnte die Linke verlassen. Sie wurde bei einer Veranstaltung nicht eingeladen. Dann wurde jetzt dann irgendwie so zitiert, angeblich aus Textbotschaften hier aus dem Handy. Also vielleicht will sie mit dem Laden nichts mehr zu tun haben. Mal sehen. Ja. Also wer weiß, wie stark die Linke infiltriert ist von Ost und West, ja, dass vielleicht man hier so eine Spaltung jetzt bewirkt oder. Ich meine, generell die Kommunisten streiten sich halt über die Russlandfrage. Manche hoffen ja auf die Rückkehr des Kommunismus. Dann hier kurzes Update. Die Muttergesellschaft von Infowars, ja, ist kommerziell wohl erfolgreichste oder eines der erfolgreichsten Verschwörungsmedien-Outlets. Die Firma hat zugestimmt, sich einem zweiten Verleumdungsprozess wegen der Falschbehauptungen zu Sandy Hook zu stellen. Also sie hatten ja berichtet ausführlich, finde das auf recenter.com, auf unserem YouTube-Kanal und auf recenter.media, über den Prozess, der jetzt gelaufen ist, mit dieser 50 Millionen Dollar Strafe, die Alex Jones zahlen muss, wegen seinen himmelschreiend schlechten Sandy Hook-Berichten. Und jetzt klagen ja noch einmal 8 Eltern von toten Sandy Hook-Kindern, also auch noch mal wegen Verleumdung. Und hier die, man wollte eigentlich hier Bankrott erklären für Free Speech Systems, also diese, also man meldet Schutz an, ja, Gläubigerschutz oder halt einen Bankrott Insolvenzschutz an. Und eigentlich könnte das halt solche Prozesse wie jetzt ein Verleumdungsprozess halt ausbremsen, aber es wurde alles angefochten und jetzt kommt es halt eben zu diesem neuen weiteren Verleumdungsprozess und wahrscheinlich das nächste Urteil über 100 Millionen Dollar oder was. Und es gibt so viel mehr Ärger für Alex Jones und Infowars. Also es wird vorgeworfen, dass die das ganze Geld versteckt hätten. Also es sei Insolvenzbetrug auf Federal Level. Das ist ein schweres Verbrechen, wenn es denn nachgewiesen wird. Da reden wir von einem richtigen Knast hier und dann natürlich die ganzen Meineid-Geschichten. Also wenn Alex Jones da gelogen hat, ja, vor Gericht oder in den Aussagen unter Eid. Und dann wurde seine Telefondaten halt unzensiert da aus Versehen übermittelt an die anderen Anwälte und so und widerspricht halt diversen Aussagen. Es ist so übel, was da passiert ist. Und es kann durchaus sein, dass Alex Jones ab einem gewissen Punkt, wenn auch die Kapitolsturmermittler ihm dann hinterher sind, also dass Alex Jones an die Reißleine zieht und er packt dann irgendwie seine tragbaren Assets und Dokumente in seinen Pickup-Truck und packt dann die Kinder mit ein und fährt dann mit so einer Autokolonne über die Grenze nach Mexiko und sucht sich dann halt einen Flieger in ein anderes Land und dann halt, oder gegebenenfalls Russland. Ja. Ich meine, es wäre dann auch wieder so ein Ding, wenn dann halt Jones dann im Exil sitzt und dann, was ich, für die Russen arbeitet oder sowas. Ich meine, so einen Schwachsinn kannst du dir nicht ausdenken. Ja. Also das hätte ich auch nicht damit gerechnet, ja, dass sich in diese Richtung bewegt. Ich meine, ist es nicht frappierend, dass es nicht eine einzige Plattform da draußen gibt, also eine wirklich Medienplattform, die wirklich ständig Content macht, dass es da draußen nicht eine einzige Plattform gibt, der man irgendwie richtig trauen will oder wo man sich in guten Händen fühlt. Jones macht jetzt Werbung für die Republicans. Ja, die Guten hätten die Partei übernommen und das sei jetzt die Partei der Guten und wir sollen irgendwie alle jetzt Ron DeSantis wählen. Kürzlich hatte Jones auch so eine Art Ultimatum gestellt an Donald Trump. Also Trump müsse jetzt sich dann bis zu dem und dem Datum öffentlich äußern gegen die mRNA-Impfstoffe oder sonst. Ja, was dann Jones hätte machen wollen, ist nicht ganz klar. Aber Jones meinte dann, ihm wurde aus dem Trump-Umfeld vermittelt, Trump stehe zu halt Operation Warp Speed und Impfungen und sei stolz drauf und ansonsten will er zu dem Thema auch nichts mehr anderes hören. Ja. Also halt ziemlich abgekanzelt und ich meine, kollidieren hier halt verschiedene Sachen. Das heißt, viele aus der Patriotenszene sind halt konsequent gegen alle Impfungen, haben sich damit selber geschadet, vor allem in Covid. Und gleichzeitig wollten sie dann alle irgendwie pro Trump und sich von Trump retten lassen. Und manchmal haut es halt alles nicht hin. Das habe ich auch mal in Band 4 meiner Buchreihe genauer aufgeklärt, dass halt Aktivisten immer bombensicher sind, sich mit allen Dingen. Und wenn man halt genügend fehlerhafte Überzeugungen hier verbreitet, dann hast du zwangsläufig immer mehr Überzeugungen, die sich halt gegenseitig widersprechen. Und damit kannst du halt diese Szene wieder und wieder und wieder und wieder spalten. Ja, und wenn du nicht irgendjemandes neue Theorie teilst, dann bist du ja sowieso dann ein CIA-Agent und bla bla bla. Und alle streiten sich. Dann haben wir einen Tweet. Etwa 16 Millionen Amerikaner im arbeitsfähigen Alter haben heute Long Covid. Davon sind 2 bis 4 Millionen aufgrund Long Covid arbeitslos. Jährlichen Kosten allein für diese Lohnausfälle belaufen sich auf etwa 170 Milliarden Dollar pro Jahr. Das ist schon ziemlich krass. Und es zeigt halt, wie stark SARS-2 halt Eigenschaften erfüllt einer Biowaffe. Ich habe jetzt auch dieses Buch gelesen, Biology of Doom. Ist ein gutes Buch, also wird alles Mögliche an ehemals völlig streng geheimen Sachen da offenbart, aber ganz hinten in Biology of Doom, ja, dankt halt der Autor, wie es halt üblich ist, einen Haufen Leuten, und diese Leute sind fast alle vom Militär, von dem Biodefense-Komplex. Die haben halt dann die ganz halt mitgeholfen dann letztendlich bei den Recherchen und haben auch dann die ganzen Dokumente rausgerückt, die halt alle mal geheim waren. Also letztendlich ist das Buch halt dann die Perspektive des Militärs, und die ist natürlich dann sehr stark geschönt. Ich meine, es ist immer interessant, wenn man halt Dinge aus allen möglichen verschiedenen Perspektiven hört. Man kann trotzdem natürlich die Informationen nutzen aus dem Buch. Also das gehört immer dazu, dass du halt weißt, ja, aus welchem Angle ist dieses Buch halt rausgeschrieben. Dann, laut der Truther Bubble geht bald mal wieder die Welt unter. Alex Jones meint, Komplettdiktatur in Amerika, oder der Versuch einer Komplettdiktatur in Amerika innerhalb der nächsten 71 Tage. Warum nicht 72 Tage? Warum nicht 70 Tage? Wir wissen es nicht. Also, wieder mal eine von diesen tausenden Prophezeiungen von Alex Jones. Ich meine, er prophezeit ja ständig irgendwie alles. Und wenn dann halt mal zufällig irgendwas eintritt oder sowas, dann klopft er sich da auf die Schulter. Das haben wir auch immer wieder. Das haben wir auch immer wieder gesehen. Was das hier anbetrifft. Okay. Das war's für die wichtigsten Meldungen. Wir sind zurück im Laufe der Woche. Wir arbeiten auch an einer Erneuerung unseres Shops. Wir arbeiten auch ein bisschen weiter an der Technik rum. Das hat unsere Nachrichtenseite endlich in SSL läuft, weil halt einige Browser jetzt halt die Browser, die User auch im Handy, vor allem die User dazu zwingen, dass sie dass Seiten aufgerufen werden mit SSL, was eigentlich bei so reinen Nachrichtenseiten gar nicht wirklich notwendig ist. Da war die Implementierung bei uns ein bisschen schwieriger, und das ist dann bald erledigt, dass halt Leute dann unsere Links überall rumteilen können, ohne dass jemand dann sagt, hey, kann ich nicht aufrufen. Genau, wir arbeiten an den zwei weiteren Teilen unserer Doku-Reihe über die Klimaforschung, das militärische Wesen der Klimaforschung. Außerdem, ja, ich bin fast fertig mit dem Audiobuch von dem neuesten Band meiner Buchreihe, Kartell der Supermächte, Band 7, Weltkrieg oder Weltregierung. Schicken das dann an die Leute raus, die das bestellt haben. Wie gesagt, wenn sie es jetzt bestellen, erhalten sie es natürlich dann auch super, super schnell. Das ist in Arbeit, und ja, ein paar weitere Projekte und halt auch relativ viel englischer Content. Also sie finden das dann auf unserem englischen YouTube-Kanal unter Recenter oder Candor Intelligence. Wir haben auch die Webseite candorintel.com. candorintel.com. Außerdem finden Sie unsere Sachen auf Englisch auch auf BitChute und auf Odyssey. Und wir checken auch weitere Plattformen. Also ob jetzt Getter oder Plattformen, die halt eben dann auch Videocontent erlauben, Audio-Content und so weiter. Alles klar, ich bedanke für die Aufmerksamkeit, für den Support. Schauen Sie rein unter shop.recenter.com. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.